Ersparnisse waren nicht mehr da, alles, ich habe irgendwie Möbel verkauft, alles, was ich irgendwie, was halbwegs wert hatte, habe ich irgendwie zu Geld gemacht bei eBay und um damit halt irgendwie, ja, die offene Rechnung zu bezahlen.
Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier ja wie gewohnt im Flopcast über gefloppte Ideen und Unternehmen, und zwar mit den Unternehmern selbst. Wir wollen rausfinden, was haben Sie so für Lektionen gelernt aus Ihren Flops? Heute bietet sich dafür an, die ganze Palette an Wörtern wie Start, Landung, Crash und Sinkflug zu bemühen. Denn mein Gast ist heute Panos Maier. Und Ziel seines Unternehmens war es, den Glamour und die Emotionen der 70er Jahre in die Fliegerei zurückzubringen. Wie sich die Zeiten wandeln, muss man dazu sagen. Hallo Panos.
Hallo, sehr schöne Einleitung.
Du bist 47 Jahre alt, hast ganz klassisch BWL studiert und hast dann Golf.de gegründet, Deutschlands größtes Golfernetzwerk. Dann die App Flying, das ist das Unternehmen, über das wir heute auch sprechen wollen. Und danach hast du für Twitter gearbeitet, bevor du dann wiederum Geschäftsführer für die Agentur Cellular geworden bist, die digitale Produkte entwickelt und unter anderem auch an der ZDF-Mediathek mitarbeitet. Wir wollen heute aber über deinen Flop sprechen, über Flying. Und da wäre meine erste Frage, am Anfang steht ja immer irgendwie eine Idee. Wie bist du zu Flying gekommen oder wie kam die Idee in dem Fall vielleicht auch zu dir? Wie ist sie zu dir geflogen gekommen?
Ja, es war genauso, wie du sagst. Also es war keine Idee, die irgendwie in meinem Kopf so entstanden ist. Es war vielleicht unbewusst der Wunsch, so ein Produkt mal irgendwann zu haben, ohne dass ich es direkt formulieren konnte. Ich habe das Produkt entdeckt, also in einer schlaflosen Nacht auf Twitter bin ich so durch die Timeline gescrollt und habe ein Video entdeckt. Und dieses Video hat dieses Produkt gezeigt. Und es hat mich so fasziniert, dass ich noch in der Nacht angefangen habe zu recherchieren, wo es dieses Produkt gibt und wie man es nutzen kann. Und diese Recherche hat nichts ergeben, weil es das Produkt nicht gab. Also es war einfach nur ein Mockup, ein Fake und wie sich dann später herausstellte, eine Abschlussarbeit von einem Team an einer Universität in Kopenhagen. Und also es war sozusagen nur ein Fake, würde man vielleicht heutzutage sagen. Also nur eine Produktidee, aber es gab dieses Produkt so in der Form noch nicht.
Zuerst mal muss man ja fast überlegen, ob man es nicht vielleicht geträumt hat, wenn es in so einer schlaflosen Nacht passiert und man dann irgendwie danach sucht und es nicht findet. Was war denn das Konzept? Erklär mal, was steckt genau hinter Flying?
Ja, also das Konzept, so wie ich es am Anfang gesehen habe oder was das Video zeigte, war im Prinzip dieser gesamte Prozess, der heutzutage so ein bisschen langweilig geworden ist. Also das Boarden in einem Flugzeug und die Vorfreude und dann später halt auch die Daten, also zu sehen, wie oft man geflogen ist, wohin man geflogen ist und wie verrückt das eigentlich alles ist, wenn man fliegt. Und das Ganze halt wesentlich schöner als diese hässlichen Abreißzettel, die man heutzutage bekommt. Und irgendwie erkennt man ja Marken heutzutage gar nicht mehr so richtig wieder, wenn man fliegt. Ich muss dazu sagen, wenn ich heute darüber spreche, gerade jetzt in der Corona Zeit wirkt das Ganze so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Auch das ist natürlich eine schöne Erkenntnis. Aber damals war es halt irgendwie so. Also es war die Zeit der Billigflieger und das Ganze drumherum beim Fliegen spielte einfach keine Rolle mehr. Und diese App oder dieser Service versuchte das so ein bisschen aufzulösen. Und wir haben das dann später in einer Produktdefinition klarer gefasst und haben dann versucht, drei Kernbestandteile zu haben. Das eine ist der gesamte Bereich Social. Das heißt, man sollte sich verbinden können mit Freunden, Familie und so weiter, damit Leute wissen, wo man ist oder wann man landet oder eine Verspätung hat. Dann gab es den gesamten Bereich Data. Da konnte man im Prinzip sein eigenes Flugverhalten sich anschauen und alle möglichen Statistiken einsehen. Und der dritte Bereich war ein Claim Management. Das war im Prinzip, und das war das auch das Geschäftsmodell, man konnte halt schauen, wo man Verspätung hatte und wo man Anspruch auf Schadenersatz gegenüber der Airline hatte.
Und ich stelle mir die App so ein bisschen so vor wie so ein, vielleicht auch ein Reisetagebuch, dass man auch immer so verfolgen kann, wo ist man gewesen und die Routen nachverfolgen kann und eben auch diese Erfahrungen dann teilen kann. Warum ist diese App gescheitert?
Also diese Tagebuchfunktion war ein Teil der App und es gab andere Apps, die diese Tagebuch oder diese Erinnerungsfunktion viel stärker im Fokus hatten. Das war aber gar nicht so sehr unser Anliegen. Also wir wollten schon wirklich ein Tool bauen, was die Leute nutzen sollten, was jetzt weniger war wie meine schönsten Reisen und dann hat man hier so drei Fotos, sondern wir hatten ja eine klare Zielgruppe an Vielfliegern. Das heißt, dieses Produkt sollte sich an Vielflieger richten. Das war auch so ein bisschen das Geschäftsmodell. Und während ich sozusagen fliege, sollte das Tool meine Reise begleiten, also sollte mir helfen beim Check-in, sollte mir halt helfen, wenn ich Gate-Changes habe, Verspätung etc. Und warum es gescheitert ist, wow, das ist eine große Frage, die kann ich gar nicht so in einem Satz beantworten. Ich glaube, das Hauptproblem war so ein bisschen, dass unser Geschäftsmodell nicht belastbar genug war und uns ist einfach das Geld ausgegangen.
Worüber ist euch das Geld denn reingekommen bei der App? Also hauptsächlich über Beteiligungen, wenn man quasi Geld zurückgefordert hat, dass man dann eine Provision bekommen hat? Oder wie hat das funktioniert?
Genau, es gab also im Prinzip zwei Hauptumsatzströme, die wir geplant hatten. Das eine waren, es musste, damit die App wirklich gut funktionierte, musste man Daten kaufen, also Datenpakete. Das heißt, die Informationen über Verspätung oder Gate-Änderung musste man über Premium-Pakete kaufen. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass diese Daten kostenpflichtig sind. Das heißt, auch wir mussten diese Daten einkaufen und deswegen musste man diese Pakete kaufen, damit man in Echtzeit über Flugänderungen informiert wird. Und der zweite Bereich war eine Einnahmequelle, dass wir eine Provision bekommen haben für jede vermittelte Schadenersatz oder für jeden vermittelten Schadenersatzanspruch. Das heißt, wenn jemand auf einer bestimmten Route eine Verspätung hatte, dann gab es aufgrund einer EU-Gesetzgebung die Möglichkeit, Schadenersatz geltend zu machen. Das konnte man in der App sehr, sehr einfach machen mit zwei Klicks. Und wenn dieser Schadenersatz ausgezahlt wurde, haben wir einen Teil als Kickback bekommen. So war das Geschäftsmodell relativ einfach.
Und dann gab es zu wenig Schäden oder warum ist zu wenig Geld für euch reingekommen am Ende?
Ja, wir haben so ein bisschen den Fehler gemacht. Wir haben das Geschäftsmodell unabhängig vom Marketing so ein bisschen betrieben. Und das weiß ich gar nicht so richtig, wie das passiert ist. Aber wir hatten immer die USA als unseren Kernmarkt. Das heißt, wir haben gesagt, wir targeten den größten Flugmarkt der Welt. Und das war die USA. Und hatten unsere gesamte Kommunikation, unser gesamtes Marketing auf den amerikanischen Markt ausgerichtet. Und hatten halt auch sehr, sehr viele Nutzer in den USA. Und das Geschäftsmodell bezog sich aber schwerpunktmäßig auf Europa. Das heißt, die Schadenersatzansprüche konnten nur innerhalb Europas geltend gemacht werden. Wir hatten immer so ein bisschen darauf gehofft, dass diese Schadenersatzansprüche oder die Regulierung dafür auch weltweit irgendwann kommen wird oder auch in den USA kommen wird. Da sind die Gesetze damals so ein bisschen anders gewesen. Aber wir haben so ein bisschen darauf gesetzt, dass das kommen wird und dass wir dann schon einen kleinen Vorsprung hatten. Das hat sich aber nicht so richtig ergeben. Das war das eine. Und das zweite ist, dass die Zahlungsbereitschaft der Kunden für diese Premium-Daten relativ gering war. Also wir hatten Premium-Nutzer, aber halt bei weitem nicht genug. Also es war einfach naiv zu glauben, dass wir mit diesen paar Euro, die man dann im App Store machen kann, dass man dort halt eine ganze Firma betreiben kann.
Es heißt über Flying, dass ihr so ein Unternehmen wart, das den Rückzug so ein bisschen gefeiert hat. Ist da was dran oder ist das nur so ein Gag?
Ja, das wurde in den Medien immer so ein bisschen dargestellt. Wir haben lange überlegt, wie wir aus dem Markt rausgingen. Also die erste schwierige Entscheidung war überhaupt, sich das sozusagen schon mal einzugestehen, dass man gescheitert ist und dass wir irgendwann uns in die Augen gucken mussten und sagen, okay, es hat nicht geklappt und wie machen wir denn jetzt weiter? Hören wir auf und wenn ja, wie? Und da unser gesamtes Produkt immer sehr viel damit zu tun hatte, dass wir oder mit Stil zu tun hatte, wie wir mit der Marke umgehen, wie wir mit Kunden umgehen, haben wir halt gesagt, wir müssen auch sozusagen mit Stil aus dem Markt rausgehen. Ich wollte als Geschäftsführer keine Insolvenz anmelden, aus unterschiedlichen Gründen, sondern habe gesagt, wir haben noch genug Zeit, also lass uns irgendwie mit sozusagen transparent und mit möglichst guter Kommunikation aus diesem Markt halt rausgehen. Und dann haben wir alles vorbereitet und haben dann Gründe veröffentlicht, warum wir aufhören, haben hunderte, ich glaube tausende Fotos veröffentlicht von 3 Jahren, in denen wir gearbeitet haben, haben viele Sachen geteilt und haben das dann einfach, weil wir dachten, das gehört irgendwie dazu, so veröffentlicht. Und später wurde dann daraus, dass wir unseren Abschied oder unser Scheitern gefeiert haben. Eigentlich war das gar nicht so. Also bei uns hat keiner gefeiert. Wir waren alle sehr, sehr traurig und es ist natürlich immer blöd, wenn man keinen Erfolg hat mit sowas.
Und war das für euch die richtige Entscheidung? Also kam das gut an, da so offen und transparent zu kommunizieren, statt vielleicht doch irgendwie in die Insolvenz zu gehen?
Auf jeden Fall. Also ganz klar auf jeden Fall. Später habe ich das dann so beobachtet, da gab es noch dann viele andere Startups, die das dann ähnlich gemacht haben. Und ich würde das immer wieder so machen, weil heutzutage ist so viel transparent. Man versucht irgendwie für Marken oder für sein Produkt eine Öffentlichkeit zu bekommen. Und ich finde, dann gehört es auch irgendwie dazu, seine Fans und seine Freunde und seine Kunden mitzunehmen auf dieser Reise. Also nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten. Und letztendlich war es dann auch so, dass wir ja so eine konsistente Marke dadurch aufgebaut hatten. Das heißt, die Leute kannten uns und die mochten uns und die fanden es irgendwie authentisch, was wir getan haben. Und das führte dann auch letztendlich dazu, dass wir dann viele Angebote bekommen haben. Als wir veröffentlicht haben, dass wir aufhören werden, haben wir dann unfassbare Angebote bekommen. Leute haben uns kostenlose Bürofläche angeboten, Hosting und Essen und Büromaterial, alles Mögliche.
Einfach, weil es sympathisch war, wie ihr das gemacht habt.
Ich glaube ja, also vielleicht hat das vorher noch nie so jemand in dieser Offenheit gemacht. Das ist natürlich auch nicht einfach irgendwie, weil man sich natürlich auch eingesteht, dass es nicht geklappt hat. Und man versucht natürlich in den Medien irgendwie so ein erfolgreiches Bild von einem Unternehmen zu zeichnen. Das gehört ja auch dazu. Mhm. Aber ja, und deswegen haben sich, glaube ich, vielleicht die Leute auch gefreut, dass man halt nicht immer nur so auf cool macht und sagt, ja, läuft bei uns, sondern auch sagt, ja, lief halt nicht bei uns. Und wir haben alles gegeben, aber es hat halt leider nicht geklappt.
Also mit solchen Erfahrungen, mit solchen Fans, mit solchen zahlungskräftigen Fans auch im Rücken für so eine Unternehmensidee, da kann ich mir gut vorstellen, fällt es schwer, wirklich sich einzugestehen, dass es nicht so gut läuft mit so einem Unternehmen, oder? Wie war das, als es dann sich so gegen Absturz genähert hat, das wirklich sich einzugestehen, nee, das schaffen wir nicht mehr?
Das ist eine super schwierige Frage und ich bin froh, dass ich solche Situationen nicht so oft in meinem Leben hatte bisher. Man ist natürlich so ein bisschen durch diesen ganzen Startup-Hype, der irgendwie in Deutschland so entstanden ist vor ein paar Jahren, wird man so gedrängt oder getrieben und man denkt halt immer, ja, jetzt musst du nochmal irgendwie 2 Stunden länger arbeiten und jetzt darfst du nicht aufgeben und dann guckt man sich irgendwann irgendwelche bescheuerten Steve Jobs Videos an und denkt, am Ende des Tages ist es halt so und man kämpft und kämpft und kämpft und dieses Kämpfen ist auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite ist es natürlich auch gefährlich, weil man irgendwann der Realität einfach ins Auge sehen muss. Und durchhalten ist eins, aber Realität wahrnehmen ist halt das zweite. Und diesen Zeitpunkt zu finden, das fand ich persönlich in dieser ganzen Zeit am schwierigsten, wirklich zu sagen, ist jetzt der Zeitpunkt, wo man aufhört oder ist jetzt der Zeitpunkt, wo es erst losgeht, wo du arbeiten musst. Und man liest dann natürlich die ganzen Geschichten von den Leuten, die irgendwie am Boden waren und dann kommen sie wieder und so. Aber es ist halt auch viel Hollywood und Facebook, aber hat halt nicht so richtig was mit der Realität zu tun, weil jeden Monat müssen Rechnungen bezahlt werden.
Und an welcher Stelle war dann für dich der Punkt erreicht? Also warst du wirklich so gut wie tot gearbeitet und hast gemerkt, boah, jetzt geht's körperlich auch einfach nicht mehr? Oder wo war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, Schluss, es reicht?
Also wir hatten immer größere Probleme mit dem Cash. Das Geld ging halt einfach aus und ich habe immer mehr nebenbei arbeiten müssen, habe Beratungsjobs gemacht und alles, was ich irgendwie verdient habe, habe ich halt in dieses Unternehmen gesteckt und Leute, die für uns gearbeitet haben, haben aufgehört, Rechnung zu stellen und haben uns unterstützt. Und das geht halt auch irgendwie eine Zeit lang ganz gut, aber das kann man halt nicht über viele Monate machen. Und irgendwann muss man halt sich eingestehen zu sagen, okay, wenn es jetzt noch 2-3 Monate so weitergeht, kann ich die laufenden Kosten einfach nicht bezahlen. Das ist halt unrealistisch. Und gleichzeitig hatten wir eine riesen Roadmap. Wir wollten ganz viele Dinge bauen und tun. Und wir konnten uns das halt einfach nicht leisten. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, es macht keinen Sinn, wenn ich selbst gar keine Zeit mehr habe, fürs Unternehmen zu arbeiten, sondern mich nur noch darum kümmern muss, irgendwo anders Geld zu verdienen, um in das Unternehmen reinzustecken. Dann, ja, und Ersparnisse waren nicht mehr da. Alles, ich habe irgendwie Möbel verkauft, alles, was ich irgendwie, was halbwegs wert hatte, habe ich irgendwie zu Geld gemacht bei eBay, und um damit halt irgendwie, ja, die offene Rechnung zu bezahlen.
Das heißt dann, als das vorbei war mit Flying, hattest du nichts mehr?
Genau. Also wie in so einem Film. Also ganz am Ende mit gar nichts mehr da, außer reich an Erfahrung und ein paar Freunden. Aber ja, genau so war es. Ich war quasi wieder wie ganz am Anfang nach dem Studium, ohne irgendwas.
Boah, wie war das für dich?
Das war ganz doof. Das ist emotional total schwierig, weil man natürlich anfängt zu zweifeln. Man sucht die Fehler bei sich, bei anderen, an der Idee, und man ist plötzlich halt ganz alleine, weil da sind jetzt nicht mehr diese tollen Typen auf irgendwelchen Startup-Konferenzen, die sagen, du bist auch so cool wie wir und guck mal und hier und jetzt haben wir ein neues Release, sondern du bist ganz alleine in deinem kleinen Apartment und musst damit irgendwie klarkommen und dann auch wieder auf die Füße kommen. Also ich fand das sehr, sehr schwierig. Und wenn man immer liest, so Scheitern und wir brauchen die Kultur und so weiter. Also ich fand Scheitern ganz schön scheiße.
Was war das Schlimmste? Früh aufzustehen? Ich stelle mir vor, du hast deine ganzen Möbel irgendwie verkauft. Das Unternehmen ist auch weg. Du kämpfst da in deiner Wohnung vor dich hin, fragst dich, wie es weitergeht. Und wie ging es weiter?
Also das frühe Aufstehen war jetzt nicht das Problem, sondern es war mehr so eine Art, also ich will nicht sagen Zukunftsangst, aber schon so ein bisschen die Entscheidung, wie macht man eigentlich weiter? Weil ich habe 3 Jahre habe ich das gemacht, Tag und Nacht, und habe das Produkt verteidigt und gekämpft und habe natürlich Freund, Familie und alles, was irgendwie umherum ist, habe gesagt, so, ich schaffe das und es klappt, und man hat auch irgendwie Verantwortung. Und plötzlich war halt alles weg. Und das ist halt schwierig. Und gleichzeitig gab es jetzt auch nicht irgendwie die Situation, dass ich mich da jetzt hinsetze und gesagt, jetzt gucke ich mal nach Stellenanzeigen und schreibe mal 3 Bewerbungen. Weil dieses klassische Angestelltensein, das konnte ich mir auch irgendwie nicht mehr vorstellen. Und gleichzeitig hatte ich aber auch keine Möglichkeiten mehr, wieder neu zu starten. Das finde ich immer so faszinierend, wenn man das liest, wenn Leute pleite gehen und dann wieder neu anfangen. Also von irgendwas muss man halt auch anfangen können. Mhm. Und so, ich hatte kein vermögendes Elternhaus, ich hatte nichts mehr und dachte, ja, und jetzt? Ist irgendwie blöd. Das war schwierig.
Und wie bist du dann zurück ins Arbeitsleben gekommen? Wie ging es dann weiter?
Also ich hatte so ein bisschen das Glück, dass ich relativ viele Anfragen für Beratungsjobs hatte. Das wollte ich immer nicht so richtig machen, weil ich immer dachte, Menschen, die irgendwie Berater sind, die sind eigentlich arbeitslos und schreiben das irgendwie nur so bei LinkedIn und Xing halt rein. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich viele Kontakte in der Tourismusindustrie hatte und auch zu Agenturen und im Softwarebereich und so weiter, und viele Leute halt irgendwie das spannend fanden, was ich an Erfahrung gemacht habe, und ich konnte das ganz gut zu Geld machen. Und das war, dann habe ich so ein paar Jobs gemacht und konnte so ein ganz bisschen wieder meine Depots auffüllen. Und das Skurrilste, was ich gemacht habe, ich habe irgendwann eine Newsletter von meiner alten Uni bekommen, und da gab es so einen Wettbewerb. Da hat Professor Meffert eingeladen und hat gesagt, er sucht Studenten, die in Münster, ich habe damals in Münster studiert, die in Münster studiert haben und das theoretische Wissen in der Praxis angewendet haben, und man sollte im Prinzip so Fallbeispiele zeigen. Und das habe ich gelesen, und das Schönste war, es gab bei diesem Wettbewerb 3.000 Euro zu gewinnen, und dann habe ich mich beworben, also einfach nur wegen des Geldes.
Ja.
Und bin halt nach Münster und durfte 5 Minuten pitchen und habe dort halt Flying präsentiert und halt im Prinzip gezeigt, was ich gemacht habe mit meinem theoretischen Wissen und dann mit dem Startup. Und das war dann gerade so die Zeit, und ich hatte tolle Bilder, konnte das ganz gut erzählen, und ja, habe dann den ersten Preis gemacht und habe da dann quasi ein bisschen Geld wieder gehabt. Und durch Zufall war es so, dass im Publikum der damalige Deutschlandchef von Twitter saß, der mich hinterher angesprochen hat und gesagt hat, so Typen wie dich, die Geschichten erzählen können, die brauchen wir, und hat mir dann einen Job angeboten. Und so bin ich dann wieder zurück ins normale Berufsleben gekommen.
Also die richtigen Leute finden dich aber auch irgendwie immer.
Glück gehört natürlich auch irgendwie so ein bisschen dazu, und ich habe halt immer viel kommuniziert und habe halt, also dieses Geschichten erzählen, das gehört ja heutzutage dazu. Ich verkaufe halt gerne, und ich musste diese Geschichte ja auch irgendwie verkaufen. Letztendlich auch die Beratungsjobs waren ja auch nichts anderes. Ich habe dann, konnte mit den Erfahrungen, die ich habe, das konnte ich anbieten am Markt und konnte sagen, ich weiß halt, wie es geht, oder ich weiß, wie es nicht geht. Und das war ja das Einzige, was ich noch hatte, also so ein bisschen Aschenputtelmäßig. Klingt jetzt wohl traurig.
Ein bisschen. Aber es ging ja gut weiter. Ja. Du bist dann bei Twitter gelandet, und wenn man sich Twitter anschaut, das ist ja auch so ein ganz spannendes Unternehmen. So in der Berichterstattung wird es häufig als Flop gehandelt, weil der Gewinn nicht so richtig stimmt, die Nutzerzahlen wachsen nicht, die Aktie, die dümpelt so vor sich hin. Wie ist denn da die Stimmung in so einem Unternehmen?
Also da gibt es so eine, ich kann es jetzt nur damals beschreiben, jetzt aktuell weiß ich es natürlich nicht mehr, bin ja schon seit 3 Jahren da jetzt raus. Damals war es eine komplett andere Welt. Also diese Wahrnehmung von außen, dass Twitter nicht erfolgreich war, die hat man als Mitarbeiter nicht so richtig wahrgenommen und auch nicht so richtig ernst genommen. Das war ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen mit einer bis dato in meinem Leben ungesehenen Unternehmenskultur, mit unglaublich wahnsinnig smarten Kollegen, mit einer tollen Stimmung, und das habe ich wirklich, da bin ich maximal froh, dass ich diese Zeit irgendwie mitnehmen durfte. Und gleichzeitig gab es so diesen aussichtslosen Kampf gegen die Großen, also gegen Facebook und Instagram und diese ganzen großen Netzwerke, die irgendwie so schnell wuchsen und jeden Monat neue Millionen an Nutzern hatten. Twitter war nie so. Twitter wurde aber an der Börse damit immer verglichen, auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Und in Deutschland hatte Twitter sowieso immer einen schweren Stand, warum auch immer. Und ich habe das eigentlich als sehr erfolgreiches Unternehmen wahrgenommen. Ich habe da wahnsinnig gern gearbeitet. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also.
Und dann wieder angestellt sein war auch okay.
Ja, das war ein bisschen komisch. Das war, glaube ich, mein Hauptproblem. Also irgendwie einen Vorgesetzten zu haben und nicht mehr seine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Also es gab immer so, ich glaube, ich weiß nicht, ob es typisch ist für ein amerikanisches Unternehmen, wenn da neue Produkte rauskommen, dann gibt es immer irgendwelche smarten Teams in den USA, die sich halt so Sales-Unterlagen zurechtlegen, Fragen und Antworten. Und es war im Prinzip war immer alles schon fertig. Man musste als Mitarbeiter dort im Vertrieb jetzt auch nicht groß nachdenken, weil es war alles schon fertig und man musste eigentlich nur rausgehen und dann diese Produkte anbieten. Mhm. Und das hat mich damals immer gestört. Deswegen, ich hatte immer meine eigenen Unterlagen, habe meine eigene Präsentation gemacht. Und ich war damit erfolgreich, ich konnte damit verkaufen, aber du wirst in so einem Unternehmen damit nicht erfolgreich, weil du halt an der Stelle vielleicht nicht, es klingt jetzt so negativ, aber nicht angepasst genug bist. Also ich hatte Probleme in dieser Struktur als Unternehmer im Herzen irgendwie weiterzumachen, weil ich halt auch so meinen eigenen Weg gehen wollte.
Wie bist du denn dann, du bist ja jetzt bei Cellular, das ist eine ziemlich große international agierende Agentur, wie bist du dahin gekommen?
Das ist auch eine lustige Geschichte. Ein Freund von mir hat das Unternehmen zusammen mit einem Mitgeschäftsführer vor vielen, vielen Jahren gegründet, Ende der 90er. Und ich kenne das Unternehmen seitdem, weil wir halt befreundet sind und habe das Unternehmen halt in all den Jahren verfolgt, war teilweise auch schon mal selbst Kunde von Cellular. Und das Unternehmen ist gewachsen und ich war dann bei Twitter und irgendwann stand der Verkauf des Unternehmens an. Also es sollte an einen Investor verkauft werden und gleichzeitig sollte eine neue Führung aufgebaut werden. Und das war so ein bisschen der Moment, wo ich ins Gespräch kam. Und letztendlich war es auch wieder da so ein bisschen Timing. Es sollte eine neue Struktur aufgebaut werden. Ich wusste nicht so richtig, wie es bei Twitter weiterging. Und dann habe ich entschieden zu wechseln und bin dann hier als Gesellschafter und Geschäftsführer eingestiegen.
Und das ist schon wieder sehr viel mehr Gestaltungsspielraum dann wahrscheinlich auch.
Ja, total. Und und auch da kommen dann so ganz viele Dinge zusammen, viele Dinge, die ich in unterschiedlichen Punkten in meiner Karriere so ein bisschen vermisst habe. Also es sind ausreichend Menschen hier, es ist eine tolle Unternehmenskultur hier und ich ist jetzt so das erste Mal, dass ich so fühle, ich bin so angekommen. So, das ist ein tolles, gesundes, schönes Unternehmen. Es ist nicht zu klein, es ist nicht zu groß. Wir sind in einem Markt, der irgendwie relevant ist. Wir bauen Produkte, die gut sind und funktionieren und das ist so, es ist halt erwachsen geworden alles und ich mag das eigentlich ganz gerne. So.
Jetzt sind wir also beim, das Aschenputtel hat sich verwandelt quasi.
Ja.
Aber wir müssen nochmal auf die schwierige Zeit zurückschauen. Mich würde interessieren, so dieses Gefühl, dass das Scheitern heutzutage gar nicht mehr so schlimm ist. Du hast es vorhin selber schon angesprochen, die Fuck-Up-Nights, wo eben alle irgendwie darüber sprechen und dann eben viel Applaus auch für ihre spannenden, witzigen Vorträge bekommen. Hier im Podcast sprechen wir ja immer ziemlich offen und da kommt auch immer sehr raus, dass es wirklich eine harte Zeit ist und du hast es auch erzählt. Aber was denkst du, wie offen können wir hier eigentlich übers Scheitern sprechen? Wie offen können wir wirklich mit dem Scheitern umgehen und ist es, wie wir es machen, offen genug?
Also ich glaube, wo man so ein bisschen aufpassen muss, ist, dass das beobachte ich so ein bisschen, dass diese ganze Startup-Kultur in Deutschland so eine, ich will nicht sagen eine Popkultur geworden ist, aber dass dem nicht so viel Ernst beigemessen wird, wie man es eigentlich machen müsste. Und ich sehe das irgendwie jede Woche, wenn ich die Höhle der Löwen sehe, was da teilweise für Leute sind, die halt denken, dass sie Unternehmer sind. Und solche Formate fördern das halt irgendwie, dass dieses Thema so leicht genommen wird. Und ich finde auch, wenn man über das Scheitern spricht, dann kann man jetzt sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, hat nicht geklappt und geht halt weiter. Aber man muss halt auch irgendwie denken, wenn man ein Unternehmen gründet und selbst wenn es eine kleine Idee ist, man übernimmt halt Verantwortung, weil es fangen an, Menschen an einen zu glauben. Man nimmt vielleicht Gelder auf bei der Bank. Es kommen Leute, die an einen glauben, die einem folgen. Die verlassen sich auf dich. Und wenn man dann so leichtherzig damit umgeht, finde ich das fahrlässig. Und ich finde diese unternehmerische Verantwortung, diesen unternehmerischen Weg, den man dann einschlägt, den sollte man ernst nehmen. Mhm. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man hinterher auch offen darüber spricht, wenn man es denn kann und sagt, woran ist es denn eigentlich gescheitert? Und ich finde, dass das dass man das der Öffentlichkeit schuldig ist. Weil ich erwarte natürlich auch, wenn ich eine tolle Nachricht habe, dass alle sagen, ah super, das habt ihr aber gut gemacht. Und ich finde, das andere gehört halt auch dazu. Also zu sagen, okay, hier haben wir halt Scheiße gebaut und das war der Grund.
Wie du das vorhin schon gesagt hast, diese Reise genauso nach außen kommunizieren und eben gegebenenfalls auch die Rückreise mit kommunizieren nach außen, wenn es nicht so gut läuft.
Genau, und vielleicht hilft man dann dem einen oder anderen damit, dann hat man vielleicht ein bisschen was in diese Community zurückgegeben. Ich denke das ganz oft, wenn ich so irgendwelche Kickstarter-Kampagnen sehe oder so, wo dann irgendwie Leute eine Idee haben und sagen, ich suche jetzt 50.000 Euro und dann baue ich ein Unternehmen, wo ich denke, die 50.000 Euro sind nach 4 Wochen weg, wenn du es ernst meinst. Und da fängt es schon für mich an, wenn du nicht in der Lage bist, so ein Startkapital irgendwie aufzubringen, dann brauchst du auch nicht groß anfangen, über die Zukunft eines Unternehmens zu sprechen. Also das Thema Finanzierung, da könnte ich auch schon ganz lange drüber sprechen. Das wird halt auch unterschätzt.
Wie kommt das denn, dass dieses Verantwortungsgefühl da vielleicht nicht immer so ausgeprägt ist? Ist da was anderes im Fokus? Der Blick auf die schnelle Erfolgsgeschichte oder was ist das?
Also was ich finde, es wird halt einem relativ leicht gemacht, heute irgendwas zu starten, was ja auch ganz gut ist. Also man muss sich ja keine Gedanken mehr machen über einen Gewerbeschein oder über einen E-Mail-Service oder irgendwas, was du halt brauchst, um ein Unternehmen zu starten. Das geht ja alles. Du kannst ja heute sozusagen One-Stop-Shop mit irgendeiner Cloud-Lösung, bist du ja von heute auf morgen Unternehmer. Und das ist, glaube ich, auf der einen Seite ganz toll, weil dadurch viele Leute einen einfachen Zugang dazu finden. Und auf der anderen Seite ist es aber gefährlich, weil man halt das so ein bisschen unterschätzt, was da eigentlich damit zusammenhängt. Und spätestens, wenn dann halt der erste Brief vom Finanzamt kommt, wo man dann irgendwie Umsatzsteuervoranmeldung machen muss und die Dinge halt plötzlich seriös und ernst werden. Und vorher fühlte sich das alles lustig und digital an und bunt. Und am Ende des Tages ist es aber ein Unternehmen mit Haftung, mit Verantwortung, mit allem, was dazugehört. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass das heutzutage so verloren geht.
Also eigentlich bräuchte es fast so eine Art Etikette auch fürs Scheitern. Dass wenn ein Unternehmen floppt, man auch sich so an eine gewisse, so einen Stil irgendwie beibehält und das Ganze ordentlich auch abwickelt.
Ja, und vielleicht ist es nicht nur das Scheitern, sondern es ist vielleicht so das gute alte Unternehmertum. Ich mag das zum Beispiel halt in Hamburg so gerne, der Begriff des Hamburger Kaufmanns. Ich finde das unheimlich toll, dass es das gibt. Und ich finde, das muss gar nicht aufgeschrieben sein, aber wenn ich hier irgendwelche Zusagen oder irgendwelche Deals mache oder irgendwelche, weiß ich nicht, Handschlaggeschäfte, dann halte ich mich halt auch dran. Und im Guten wie im Schlechten. Und ich finde, diese unternehmerische Verantwortung im Guten und im Schlechten, die ist aus meiner Sicht wichtig und die ist so ein bisschen verloren gegangen durch diese ganze schnelle, digitale, ich werde mal eben Milliardär-Geschichte.
Also hat Verantwortung für dich auch so ganz viele Facetten. Das heißt auch zu seinem Wort stehen, das heißt klar zu kommunizieren. Was heißt es noch?
Ich finde es, also ich würde mich heute, glaube ich, und das ist vielleicht zumindest die Frage, was habe ich gelernt? Ich würde mich heute, glaube ich, stärker mit den Folgen von Entscheidungen beschäftigen. Also stärker mit der Überlegung, was, wenn ich jetzt einen Entwickler an Bord hole und ich weiß eigentlich heute schon, dass ich den in 2 Monaten nicht mehr bezahlen kann, dann würde ich da heute, glaube ich, anders entscheiden. Und ich sehe das jetzt in dem Unternehmen, in dem ich jetzt bin. Jetzt ist gerade Corona, es ist für alle eine schwierige Zeit und ich tue mich halt schon schwer mit Entscheidungen gerade zu sagen, eigentlich ist die Zukunft, und das merken wir auf der ganzen Welt, nicht mehr planbar geworden. Und vorher hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, mit einer Excel-Tabelle mit genug Spalten kann ich die Zukunft vorhersagen. Plötzlich sieht man, ist nicht so. Also muss ich noch viel, viel stärker meine Entscheidungen abwägen und im Herzen wiegen vielleicht und sagen, kann ich das jetzt? Weil auf der anderen Seite steht auch eine Familie und ein Mensch und Kinder. Und so, Papa hat einen neuen Job und den soll er aber auch noch in 6 Monaten haben. Und das ist dann halt meine Verantwortung, die ich halt habe.
So das langfristig Soziale.
Genau, richtig. Gibt ja gerade, heute Morgen habe ich irgendwie gehört, es gibt ja die Überlegung, eine neue Gesellschaftsform zu gründen, Verantwortungseigentum. Also im Prinzip so etwas unter der Stiftung. Und das sagt das ja im Prinzip genauso, dass man dieses Eigentum, dass das halt stärker verpflichtend ist. Und ich finde das eigentlich ganz schön, ich will das jetzt nicht so schwer machen, aber ich finde, man ist halt Teil der Gesellschaft, man nutzt Infrastruktur, man nutzt Umgebung und dafür, man muss auch was zurückgeben und das finde ich wichtig.
Und ist es das, was dann auch Scheitern vielleicht so schmerzhaft macht, dass man eben sich selbst dann zur Verantwortung ziehen muss, weil man eben ja von sich selbst auch erwartet, all diese Schritte langfristig genug durchdacht zu haben?
Auf jeden Fall. Also sich das dann einzugestehen und dann auch zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Und dann halt auch immer die Frage, und das war ja das, was mich viel beschäftigt hat, ist es zu früh? Also gebe ich jetzt auf? Bin ich nicht hart genug? Habe ich nicht ausgehalten? Also an welcher Stelle geht man diesen Schritt? Und das ist ja auch ein Schritt, den kann man ja nicht mehr ändern. Das ist ja eine Einbahnstraße. Also wenn man das einmal kommuniziert hat, dass man halt aufhört, dann war es das halt. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwierig, diesen Schritt dann auch zu gehen.
Wenn du jetzt deinem damaligen jüngeren Panos-Ich was mitgeben könntest mit deiner heutigen Erfahrung, die du jetzt hast durch deine vielen Jahre Erfahrung, was würdest du ihm sagen?
Es ist lustig, ich kriege die Frage relativ oft beim Thema Flying gestellt und ich sage dann immer meistens das Gleiche, weil ich hätte, glaube ich, genauso entschieden, weil ich hatte damals die Information und das Know-how, was ich damals halt hatte und es fühlte sich damals richtig und gut an. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich irgendwie so als Klugscheiße sagen, ja, aber hättest du mal? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hätte nicht anders entschieden. Wenn ich heute nochmal gründen würde ich, glaube ich, auf das Thema Finanzierung einen viel, viel größeren Wert legen, also ausreichend Kapital zu haben. Das denke ich auch bei ganz vielen Unternehmen oder bei kleineren Firmen, die starten, wo ich denke, bin mal gespannt, ob ich das Geld nicht ausgehen wird. Und jetzt während Corona sieht man ja eigentlich, wie wichtig auch Cashflow plötzlich ist. Das wäre vielleicht so ein bisschen was. Und das Zweite, und das ist vielleicht noch viel wichtiger, ist das Geschäftsmodell. Also wenn ich habe mehr Zeit damit verbracht, auf irgendwelchen Startup-Bühnen zu stehen und mit Investoren zu sprechen, als mit dem Produkt an sich Geld zu verdienen. Und wenn man das merkt, dass man das tut, dann ist schon was schief. Also das Produkt sollte so gut sein, dass Menschen bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Ansonsten brauche ich kein Unternehmen gründen, weil diese Dinge, dass man irgendwie erstmal 3 Jahre überlegt, was man machen will, weil man irgendwie ein paar 100 Millionen $ auf dem Konto hat, die also für die meisten Startups ist das ja nicht die Realität. Und umso wichtiger ist, dass man ein belastbares Produkt hat, was auch ein Problem löst am Ende des Tages.
Panos Meyer sagt das. Er hat die App Flying gegründet. Das ist ein Service für Vielflieger gewesen, der an die goldenen Zeiten der Luftfahrt erinnern sollte. Und dann aber leider trotzdem abgestürzt ist. Ich habe aus unserem Gespräch gelernt, dass Kämpfen gefährlich sein kann. Das habe ich heute zum ersten Mal gehört. Dass es nämlich ganz wichtig ist, sich einzugestehen, dass es nicht läuft, dass es nicht weitergehen kann und dass es der erste Schritt ist, dass es wieder bergauf gehen kann. Dass man immer transparent kommunizieren sollte, die Kunden, die Fans nicht nur auf der Reise nach oben mitnehmen sollte, sondern auch wirklich, wenn es dann Richtung Tal geht, mitnehmen sollte, einbeziehen sollte und transparent als Unternehmen kommunizieren sollte. Ja, und dass das Durchspielen von Folgen auch für jede Entscheidung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Panos Meyer, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
In der nächsten Folge spreche ich mit Annette Rieger. Sie hat mit ihrer Geschäftspartnerin Alexandra Vasquez-Wea ein Startup aufgebaut, das Lebkuchen nach Omas Rezept verkauft. Mit einem Auftritt in der Fernsehshow Die Höhle der Löwen wollten sie das Geschäft ordentlich ankurbeln. Doch dann wurden die Aufnahmen nicht ausgestrahlt und sie entgingen nur knapp einer Pleite. Was genau passiert ist, das hört ihr in der nächsten Folge. Mein Name ist Maja Fiedler, die Redaktion hatte Kai Sarabi. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.
Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.